ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Unser Podcast beginnt mit Niesen. Ariane hat eine Viruserkrankung eingeschleppt aus der Kita.
Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Also ich habe mich wirklich jetzt lange wacker geschlagen. Mir wurde das ja schon immer prophezeit, dass wenn man ein Kita-Kind hat, dass dann die Keime nach Hause kommen. Aber ich finde, bis jetzt waren wir wirklich sehr stabil. Unser Kind hatte schon mehrfach so kurze Infekte, aber irgendwie sind mein Freund und ich immer verschont gewesen, obwohl das Kind noch bei uns im Bett schläft. Aber diesmal hat es mich leider erwischt. Aber Gott sei Dank sitzen wir heute du auf Rügen und ich in Berlin, sodass keine Ansteckungsgefahr herrscht.
Ja, aber ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass deine Ohren, weil ich sehe dich ja hier über den Bildschirm, ich hatte Angst, dass deine Ohren ganz groß werden, wie bei Dumbo, der fliegende Elefant. Weißt du, du niest und plötzlich hast du riesige Ohren. Das habe ich übrigens, seitdem ich diesen Kinderfilm gesehen habe, bei jeder Person, die um mich herum niest. Gucke ich kurz, ob die Ohren groß geworden sind. Das hat sich
wirklich.
Ja.
Ich muss weiß, da dass immer ich dran denken. Früher wahnsinnig gerne geguckt habe. Ich mochte eh diese ganzen Disney- und Zeichentrickfilme. Aber das ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht mehr sagen könnte, was die Handlung ist von Dumbo. War das so, dass der so groß, also hat der beim Niesen große Ohren bekommen oder habe ich den
also
Insider
so
nicht
erinnere verstanden? Ich das. Ich habe den auch schon lange
Echt?
Nicht mehr gesehen.
Krass.
Und die Story ist doch die, dass seine Mutter, die sitzt doch da in so einem Gefängnis-Zirkuswagen irgendwie.
Ja.
Und er ist doch irgendwie ganz alleine und muss sich da durchschlagen und hat dann diese großen Ohren und ist natürlich dadurch Außenseiter. Und am Ende kann er aber fliegen mit diesen Ohren. Also das ist jetzt, guck mal. Das ist jetzt meine Erinnerung an diesen Film, den ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber so würde ich ihn aus der Erinnerung zusammenfassen.
Mit 5 Jahren hast du ihn das letzte Mal geguckt.
Ariana, ich bin doch schon uralt. Weißt du, ich komme ja noch aus der Zeit, wo Fernsehen noch gar nicht erfunden war. Dann kam langsam Stummfilm auf und dann, weißt du, kamen so bewegte Bilder. Und das habe ich alles ja live miterlebt quasi.
Ja, du hast mir auch mal Fotos gezeigt in der Zeit, als du jung warst. Da ist man ja, also da hat man die Autos noch wie Fred Feuerstein vorwärts bewegt, ne, mit so sich drehenden Füßen unten.
Nee, das Pferd
das
war schon,
so,
nee, also das Rad so, war schon erfunden und die Kutschen waren auch schon da. Es ist auch
ach so, okay. Doch, dann doch schon, dann doch so jung.
Sag mal, aber wo wir gerade bei Kinderfilmen sind, ne, was ist denn dein Lieblings-Weihnachtsfilm?
Judith, du stichst in ein Wespennest. Also ist es was Negatives? Nee, ich meine damit nämlich was Positives, weil ich versuche hier, wir haben neulich noch drüber geredet, dass das noch nicht bei mir angekommen ist und jetzt, ich habe den Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich habe ihn geschmückt. Ich habe meine Top-Liste schon zusammengestellt von den Weihnachtsfilmen, die ich gucken möchte, weil ich liebe ja die Vorweihnachtszeit. Und bei mir steht immer ganz oben der Grinch. Absolutes Must. Wobei ich mittlerweile ganz traurig erkenne, wie schlecht die Qualität von so vielen Filmen ist. Weil mittlerweile sind wir so eine wahnsinnig scharf gestochene Qualität gewohnt. Na, alles ist in HD. Selbst dich sehe ich hier gerade auf meinem Computer in HD und die Filme sind wirklich, also teilweise hat man das Gefühl, da sind nur 5 Pixel auf dem Bildschirm, aber der Grinch ist bei mir ganz wichtig, dann tatsächlich Liebe natürlich, also den gucke ich glaube ich wirklich schon seit 50 Jahren und Santa Claus 1 und 2. Als der Weihnachtsmann vom Dach fällt und sich das Bein bricht und der Junge mit seinem Vater, Tim Allen, mit seinem Sohn dann die Geschenke aus. Also der Vater wird dann zum Weihnachtsmann, falls ich jetzt nicht gespoilert habe.
Weißt du, dass ich den Film Der Grinch noch nie gesehen habe? Habe ich da was verpasst?
Ich finde es ja nicht schlimm. Also ich finde es schon, das ist Kulturerbe oder wie man das nennt, UNESCO, Weltkulturerbe. Aber ich finde es nie schlimm, wenn jemand sagt, ich habe den und den Film noch nicht geguckt. Weil ich habe es gibt ganz viele Filme, wo ich der Meinung bin, die gehören fast zur Allgemeinbildung, die ich noch nie gesehen habe. Deswegen bin ich da auch gleiches Recht für alle, bei anderen immer sehr großzügig und sage, ist nicht schlimm, du bist trotzdem meine Freundin.
Okay, ich werde es aber nachholen, weil wenn er dir gefällt, wir sind ja Freundin, Besties, dann gefällt er mir wahrscheinlich auch. Und jetzt gebe ich dir meinen Lieblingsweihnachtsfilm mal rüber.
Oh ja.
Weil ich bin gespannt, ob du den kennst und ob du den magst. Weil wenn du den jetzt nicht magst, dann gefällt mir vielleicht der Grinch doch nicht.
Ich kann dir gleich schon sagen, wenn jetzt 3 Haselnüsse für Aschenbrödel kommt.
Nein, Der kleine Lord.
Ah, das ist für mich die gleiche Kategorie wie 3 Aschenbrödel.
Das magst du nicht?
Da bin ich zu jung für, Judith.
Nein, das war ein Scherz.
Nee, also
Okay, warte, der saß tief. Oh.
Es war nur ein Witz. Es war nur ein Witz, weil tatsächlich ist auch in meiner Generation drei Haselnüsse für Aschenbrödel und der kleine Lord absolut verankert gewesen. Es ist nicht so, dass es jetzt zwei Generationen nach meiner Zeit kam. Aber ich konnte mich damit nie anfreunden. Und ich komme ja wirklich, also du ja auch, aus einer Zeit, wo das Fernsehprogramm noch in so einer gedruckten Zeitschrift drin war. Und immer, wenn ich dann gesehen habe, dass da steht der kleine Lord oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel, habe ich gedacht, ja, da weiß ich jetzt schon, die Glotze bleibt zwischen 13 und 15 Uhr aus, weil ich konnte damit noch nie was anfangen. Und ich muss auch zugeben, ich bin mir nicht sicher, obwohl wir Besties sind, ob der Grinch so deinen Geschmack trifft. Mein Freund zum Beispiel mag den gar nicht. Der guckt ihn immer, der quält sich da meinetwegen durch.
Oh, dann, ja, Bene und ich, wir haben ja schon oft festgestellt, ne, dass dein Freund und ich, dass Bene und ich große Gemeinsamkeiten haben, sagst du ja immer, dass du mit der quasi männlichen Version von mir ein Leben führst in Berlin. Und vielleicht gefällt mir dann der Grinch wirklich nicht. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn das so albern ist.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen ein Problem. Also wenn Humor, ich liebe humorvolle Filme, wenn das so ein intelligenter Humor ist.
Der Grinch ist kein intelligenter
Oder ein schwarzer Humor. Ja, siehst du, und sowas wie, so ich weiß nicht, wenn das so in Richtung Police Academy geht oder so, dann kann ich darüber nicht lachen. Das ist mir dann echt zu irgendwie...
Police Academy mag ich auch nicht.
Das ist gar nicht meins.
Das ist mir
und
zu
deswegen
klamaukig.
Weiß, ja genau, wenn das so klamaukig ist, dann mag ich das nicht. Ich mochte auch nie so dieses dick und doof und ich mag auch nicht lachen, wenn Leute hinfallen und so. Das ist irgendwie, ja, das oder sich gegenseitig verkloppen oder so. Das finde ich nicht lustig. Ich finde bei dem kleinen Lord so schön, dass es so... Weißt du, ich mag die Geschichte, ich mag die Botschaft dahinter, dass irgendwie jeder Mensch sich verändern kann. Also der Opa, der verändert sich ja auf seine alten Tage noch. Ne? Das wird ja, der wird ja aus so einem hartherzigen Knochen, der irgendwie gar keine Empathie hat, weil er dann plötzlich irgendwie die Welt durch die Augen seines Enkels sieht, den er natürlich erstmal verstoßen will, weil er nicht standesgemäß ist, wird sein Herz plötzlich weich und er sieht die Welt mit anderen Augen. Und diese Idee von, du kannst dich immer ändern, auch wenn du schon älter bist. Und du kannst die Welt immer wieder neu aus anderen Augen sehen, wenn du nur den richtigen Impuls dafür kriegst. Das fand ich schon immer eine ganz tröstende Botschaft. Mhm. Also schon als Kind hat mir das total gut gefallen. Das ist ja auch so ein Motiv, was in ganz vielen Filmen drin ist, ne? Auch in Weihnachtsfilmen. Dass da so irgendwie so ein mürrischer Mensch dann irgendwie durch Kinder oder durch eine Frau oder einfach durch die Liebe, durch Emotionen plötzlich weichherziger wird. Und das ist bestimmt wahnsinnig kitschig, aber ich finde das unfassbar schön. Ich finde das so richtig erhebend. Wenn ich so einen Film gesehen habe, dann fühle ich mich danach irgendwie so gut und denke an das gut und bin so positiv aufgeladen. Und dann gibt es auch so Filme, die hinterlassen mich mit so einem Wahnsinn, bin ich wahnsinnig deprimiert, wenn ich die gesehen habe. Und
also der Grinch hat auch eine Message. Die Message beim Grinch ist, wenn du hässlich bist, wirst du ausgegrenzt.
Ja, das ist ja auch sehr erhebend, diese Message.
Und sehr realitätsnah. Also aus der Schule.
Wird es denn aufgelöst? Also wird er dann irgendwann wie beim hässlichen Entlein schön und ist dann irgendwie der Star? Oder lernen die anderen, dass die Hässlichkeit, die angebliche Hässlichkeit des Grinch auch was Schönes hat? Oder
guck, wir machen das
aufgelöst?
So. Ich sag dir, ich fass dir, oder warte mal, soll ich dir die, ich überlege gerade, ob ich, wenn ich dir die Grinch-Story in einem Satz zusammenfasse, ob ich dann so viel Spoiler, dass du es nicht mehr gucken musst? Oder möchtest du es? Wünschst du dir das von mir?
Ich wünsche mir das von dir. Ich würde es trotzdem gucken.
Okay. Dann machen wir es so. Alle, die den Grinch noch nie gesehen haben und ihn gucken möchten und nicht gespoilert werden wollen, die drücken jetzt einfach zweimal auf diese kleine Taste, wo man 15 Sekunden vorspulen kann. Dann übergehen die jetzt nämlich den, weil Spoiler mag kein Mensch. Und Leute, die spoilern, sind Arschlöcher.
Warte, dann lass ich jetzt die Stoppuhr laufen, dass du auch genau 30
Super,
Sekunden,
so machen wir's.
Weißt du? Warte mal, wir müssen das aber nochmal mit dem neuen Startsignal. Ich sage, wann diese Taste gedrückt werden muss. Dann hast
Super.
Du 30 Sekunden. Warte
okay,
mal eben.
Sehr gut.
Wo ich eben mein Handy einstellen. Oh Gott, wie macht man das denn jetzt? Stoppuhr. Okay, also jetzt die Stummtaste drücken. 3, 2, 1, los.
Und zwar, beim Grinch geht es um Whoville. Das ist so ein kleines Örtchen mit so Fantasiewesen quasi. Und der Grinch ist der Einzige, der anders aussieht als die anderen. Der ist nämlich grün und hat so Zottelfell. Und der wurde irgendwann verstoßen und wohnt deswegen ganz oben auf einem Berg. Und hasst alle und hasst Weihnachten, weil er an Weihnachten mal ganz böse ausgegrenzt wurde. Und der terrorisiert dieses ganze Dorf. Und als er aber wieder die Liebe, als er geliebt wird, als ihm Liebe entgegengebracht wird, da wird er wieder in diesem Dorf aufgenommen und ist nicht mehr derjenige, der
Stopp, ihr müsst noch mal einmal auf Vorspulen drücken.
Nee, ich sag nur den Satz noch zu Ende. Nicht mehr boykottieren will. Ende.
Okay, gut, 38 Sekunden, du bist super.
Wow, ich hätte gedacht, ich war viel schneller.
Ich habe
offensichtlich
so,
eine richtig schlechte Zeit.
Ich dachte, ich krieg die Kurve nicht mehr. Aber du hast sie gekriegt, es ist toll.
Also das ist, siehst du, es hat eine Moral. Das hat eigentlich eine schöne Message.
Das stimmt.
Der Film. Es ist halt, ich weiß nicht, ob es Disney ist, es ist ja nicht gezeichnet, sondern mit echten Schauspielern, was das Ganze so niedlich macht, weil das halt so Zauberwesen sind irgendwie. Die heißen die Hoos. Es sind keine Elfen oder so, aber die haben auf jeden Fall so ganz spezielle Gesichter. Aber halt nicht animiert, sondern mit echten Schauspielern und Schauspielerinnen. Und aber es kommt halt aus diesem, so wie Disney-Kosmos, ne? Also von der Ansprache her. Mhm. Es ist jetzt nicht so intellektuell hochtrabend wie der kleine Lord.
Bist du denn jemand, der Weihnachten lieber Filme guckt oder hast du auch ein Lieblingsbuch, das du immer wieder rausholst zur Weihnachtszeit?
Ja, ich lese von morgens bis abends eigentlich. Nee,
das
also
war
das
übrigens
Ding ist,
der ganz kurze intellektuelle Moment in unserem Podcast. Er ist leider schon wieder vorbei. 8 Sekunden.
Also ich liebe Bücher. Ich habe mir ja die Geschichte erzähle ich jedes Mal, wenn es um Bücher geht, schon, habe Bücher schon immer so geliebt und wollte selber Geschichten schreiben, dass ich mir von einer meiner Tanten vor der Schule habe schreiben und lesen beibringen lassen, mit 5, glaube ich. Also ich habe das nicht überfliegermäßig alles richtig gemacht, sondern ich habe dann klug KLUK geschrieben. Aber ich wollte das unbedingt, um meine fantasievollen Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, aufschreiben zu können. Und ich bin bis heute ein großer Bücherfan und kaufe bestimmt 15 Bücher pro Jahr. Die stapeln sich aber leider alle, weil ich nie dazu komme, also seit Kind schon gar nicht, die zu lesen. Wenn ich im Urlaub so ein halbes Buch schaffe, bin ich schon froh. Deswegen, ich wünschte, ich könnte sagen, ja, aber das wäre gelogen. Also ich habe sehr viele Bücher da, aber ich komme nicht dazu, so wirklich die zu lesen. Wie ist es bei dir? Bei dir stelle ich mir vor, dass du eine nachdenkliche Person bist, die so auf so einem großen Ohrensessel an Weihnachten sitzt und so in den Garten guckt, wo der Schnee fällt. Der Jäger winkt einmal, weil der sein Geweih holen will, weil er sagt, das gehört hier auf meinen Jagdgrund.
Abwurfstange.
Das Gehirn, Abwurfstange, genau. Der Jagdbetreibende oder wie das heißt. Und du winkst ihm so zu und liest dann so 800 Seiten Charles Dickens.
Ja, schön wär's. Also ich habe früher, als ich klein war, wirklich wäschekörbeweise Bücher gelesen. Ich war so eine Leseratte. Mein Vater hat einen Wäschekorb voll Bücher jede Woche aus der Schulbibliothek geholt, weil das halt zu schwer war, das im Bus für mich im Schulbus zu transportieren. Und ich habe dann wirklich teilweise 2 Bücher am Tag gelesen, weil ich auch Einzelkind war, ne? Mein Vater berufstätig, war viel alleine. Also Lesen war ganz, ganz wichtig für mich. Und ich hatte auch bis letztes Jahr auch noch ein wirklich riesiges Bücherregal. Aber je älter ich wurde, desto größer wurden die Regale mit den ungelesenen Büchern.
Oh ja, das kenne ich.
Ja, wirklich, weil irgendwann hast du einfach, also ich hatte einfach keine Zeit mehr.
Mhm.
Oder möglicherweise ist es auch eine Frage von Prioritäten. Ne, wenn es mir ganz, ganz wichtig gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht die Zeit genommen. Aber weißt du, dann kam der Job dazu. Ich mache ja auch viele Sachen gleichzeitig. Dann schreibe ich mittlerweile selber Bücher. Ich bekomme auch sehr viele Bücher zugeschickt für unsere Talkshow 3 nach 9, weil wir ja ganz oft Autoren auch bei uns haben als Gast, deren Bücher lese ich dann. Das heißt, ich lese schon so meistens so 2 Bücher pro Monat, aber das ist dann immer bei mir so behaftet mit Job. Das sind auch teilweise Themen, mit denen ich mich jetzt gar nicht, wenn ich es mir aussuchen könnte, beschäftigen würde, die aber natürlich dann trotzdem auch interessant sind und meinen Horizont erweitern. Aber irgendwie ist bei mir mittlerweile Lesen mit Arbeit verbunden.
Ah, ja.
Und dann habe ich ein Buch, darüber habe ich dir...
Wie beim Pavlovschen Hund bist du konditioniert worden.
Ja, ich habe dir das auch erzählt, also auch durch dich inspiriert, habe ich mich ja dem Aufräumen gewidmet und zwar ein bisschen intensiver.
Sehr gut.
Weil ich ja auch umgezogen bin nach Rügen, das haben wir ja auch im Podcast hier schon lang und breit irgendwie besprochen, dass ich so ein Problem hatte, Sachen wegzuwerfen. Und ich hatte eben auch immer dieses riesige Bücherregal mit Büchern, die ungelesen waren. Und in dem Buch Magic Cleaning von Marie Kondo, das ich übrigens auch nicht gelesen, sondern gehört habe, ja, als Hörbuch auf meinen Fahrten zwischen Hamburg
dir
und
vorlesen Rügen. Lassen.
Da habe ich auch gelernt, wie man mit Büchern und Bücherregalen umgehen sollte, wenn man entrümpeln möchte. Und zwar ist, ich muss mal überlegen, was war jetzt ihr Tipp dazu, weil sie hatte irgendwie 364.000 Tipps in ihrem Buch. Ich glaube, ihr Tipp war, dass du jedes Buch in die Hand nehmen solltest und dich fragen solltest, ob dieses Buch dich glücklich macht.
Ach, das macht sie doch mit allen Sachen. Genau. Does it spark joy?
Ja, und ich fand das erstmal schwierig, das für mich so festzustellen, ob ein eingeschweißtes Buch mich jetzt glücklich macht. Und dieses Ganze so, ja, ich will das irgendwann mal lesen und das türmt sich dann so auf, wie so eine riesen To-Do-Bücherliste. Ne? Da sagt Marie Kondo eben auch, und das finde ich auch nachvollziehbar, eigentlich Also wenn du schon so viele Bücher hast, die du eigentlich lesen willst, aber es noch nicht getan hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann tust, einfach unfassbar gering.
Och, sag das nicht. Das frustriert mich jetzt total.
Ja, und deswegen habe ich lange überlegt, macht es mich glücklich, wenn im Buch so viele ungelesene Geschichten sind, im Bücherregal, wenn da so viele Abenteuer auf mich warten, die nur von mir entdeckt werden wollen, indem ich das Buch aufschlage und anfange zu lesen. Mhm. Also sehe ich dieses Bücherregal als, ich sag mal, Quelle in eine Zauberwelt mit tausenden von Facetten, die nur darauf wartet, dass ich mich ihr widme, dann würde mich das ja vielleicht glücklich machen als Option. Oder stresst es mich, weil es mir eigentlich zeigt, du wolltest dich damit noch beschäftigen und damit, weil bei mir waren noch immer so viele historische und Biografien und so dabei, du wolltest dich doch eigentlich noch mit dieser Person beschäftigen, mit der, du hast es wieder nicht geschafft. Also ist es etwas, was auf meiner To-Do-Liste steht und mich dadurch eher beschwert als erleichtert.
Ja.
Und ich bin zu Letzterem gekommen, es beschwert mich zu 80% und von diesen 80% Bücher habe ich mich wirklich getrennt.
Oh, traurig.
Also ich habe das gemacht. Ja, und ich habe jetzt nur noch wirklich so diese 20% übrig, von denen ich denke, die will ich wirklich nochmal lesen und das ist ein Abenteuer, dem ich mich nochmal widmen möchte. Das macht mich glücklich, die Vorstellung, dass ich da nochmal eintauchen kann.
Wobei ich sagen muss, es ist ja, der Fachbegriff lautet Flex. Es ist schon ein ziemlich guter Flex, wenn man gefragt wird, ob man Bücher liest, dann so zu antworten wie du gerade, na, ich schreibe ja vor allem Bücher. Also es gibt, glaube ich, keine Antwort, die ich cooler finde, wenn man das beantwortet mit eher nicht als das. Also ich merke aber auch manchmal, ich glaube, es ist, wie du sagst, eine Prioritätenfrage, weil wenn unser Kind, unser Kita-Kind irgendwann mal abends im Bett ist, dann wäre ja Zeit, der liegt so um 20 Uhr im Bett, zu lesen. Und ich merke, das habe ich mich jetzt schon öfter bei beobachtet, also unsere Energie reicht einfach nur noch, um den Fernseher anzumachen und eine Serie zu gucken oder so. Und den Gehirnschmalz da reinzustecken, zu gucken, welchen skandinavischen Thriller wir jetzt gucken. Aber ich packe es dann nicht mit meiner wenigen Restenergie, mir noch irgendwie ein Buch anzugucken und bin dann auch sehr fantasievoll. Ja, jetzt habe ich ein Kind. Wenn ich kein Kind habe, dann habe ich beruflich sehr viel zu tun und muss aber zugeben, dass eigentlich merke ich selber, das greift nicht so richtig, weil unser lieber Freund und Kollege Micky Beisenherz zum Beispiel, den ich relativ in regelmäßigen Abständen treffe, manchmal absichtlich und manchmal zufällig. Jedes Mal hat Micky ein Buch in der Hand und zwar kein dünnes und auch nichts als Sendungsvorbereitung, sondern ich treffe den ständig, wie er einen Roman liest und dann frage ich ihn was dazu und dann erzählt er auch, ja, jetzt letzte Woche habe ich das und das gelesen, jetzt lese ich gerade Sally Rooney, wirklich tolles Buch, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich frage mich immer, wie der das macht, weil der hat auch ein unfassbares Arbeitspensum, aber Micky kriegt das irgendwie hin. Also ist es vielleicht am Ende doch eine Prioritätenfrage. Aber hörst du dann generell viele Hörbücher oder machst du auch das nur selten?
Ich habe damit jetzt erst angefangen. Mhm. Und zwar wirklich mit dem Buch mit Marie Kondo. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich dann, das ist ja ein Ratgeber, ne, wie man aufräumt, Magic Cleaning.
Ja.
Den ich wirklich brauchte zu dieser Zeit des Umzugs. Trotzdem habe ich gelernt, dass ich eigentlich erstmal einen Ratgeber lesen muss, wie ich es schaffe, nicht einzuschlafen, während ein Hörbuch läuft. Weil ich wirklich, und das Schlimme, ich habe es beim Autofahren dann ja auch gehört, ich wurde so müde durch dieses Hörbuch beim Autofahren, dass es wirklich gefährlich wurde. Aber ich habe dann mehrfach wieder neu angefangen, gestartet und habe das Hörbuch tatsächlich durchgehört bis zum Schluss und habe auch jetzt schon wieder von vorne angefangen, weil ich glaube, ich habe einige Sachen nicht so richtig bewusst wahrgenommen, weil ich da schon weggeschlummert war.
Das kenne ich, ja.
Und abgedriftet war in meinen Gedanken. Also es fällt mir nicht so leicht, Hörbücher zu hören, ehrlich gesagt, wie selber zu lesen.
Mm.
Aber ich kann ja während der Autofahrt nicht selber lesen.
Och.
Und das ist jetzt für mich die, das ist jetzt für mich der Kompromiss.
Ja.
Weißt du, wenn ich im Zug sitze, dann arbeite ich ehrlich gesagt immer mit Laptop
das
und habe irgendwas dabei, was ich machen muss.
Mhm.
Und wenn ich Auto fahre, kann ich ja nichts machen, aber ich kann ein Hörbuch hören. Und das mache ich dann. Ich habe mir aber auch schon wir haben ja letzte Woche über ChatGPT gesprochen, ich habe tatsächlich auch schon mal nach einer KI gesucht, wo ich Unterlagen, die ich für meinen Job lesen muss, hochladen kann, damit die mir dann während der Fahrt vorgelesen werden. Also um eben auch diese Fahrzeiten effektiv zu nutzen. Aber das ist noch nicht so ganz ausgereift.
Judith, du bist eine KI, du bist eine künstliche Intelligenz.
Ich versuche sie zu nutzen und google mich dann da so durch und ich glaube, das war noch nicht so richtig, das war irgendwie, hat das immer Absätze übersprungen und kann natürlich auch nicht zwischen Formatierungen unterscheiden und liest dann irgendwelche Lebensläufe vor, weil die in Dossiers stehen und so. Also es ist noch nicht so richtig, richtig ausgereift, aber ich finde es toll, was da möglich ist.
Judith, seit einer Woche, jetzt platzt es aus mir heraus, seit einer Woche warte ich so gespannt, weil du wolltest in der letzten Folge unbedingt eine Geschichte erzählen, das haben wir aber zeitlich nicht hinbekommen. Und bevor ich mich jetzt gleich wieder in meinem kaltschweißigen Fieberwahn ins Bett lege, diesmal kommst du mir nicht davon, weil wir haben in der letzten Folge erzählt, dass uns eine Bestie-Hörerin, ein Bestie von uns, eine Nachricht geschickt hat, wo sie erzählt hat, dass sie unseren Podcast während ihrer Zahnarztbesuche hört und ich glaube, wir beruhigen sie oder so. Und dann hast deine Augen haben aufgeleuchtet und du meintest, du hast auch eine Zahnarztgeschichte. Wir haben auch über Blut und Phobien gesprochen. Ich habe auch noch angedeutet, dass ich, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen für den Podcast, dass ich dann einen ganz wichtigen Termin gehabt haben werde, der mir dabei helfen soll, eine Phobie loszuwerden. Der hat nicht stattgefunden, das kann ich, wenn wir Zeit haben, dann noch kurz berichten. Aber ich möchte endlich eigentlich diese von dir sagenumwobene Zahnarztgeschichte hören.
Nee, also was heißt sagenumwoben? Es hat aufgeleuchtet. Also ja, wobei ich glaube, dass der Zahnarzt sich an diesen Tag erinnern kann. Auch noch auf dem Sterbebett.
Oh Gott.
Ja, es ist eine Sache, die möglicherweise zwischen mir, dem Zahnarzt und der Zahnarzthelferin geblieben ist. Aber ich glaube, wir alle drei haben es nicht vergessen. Unser Bestie, also unsere Bestie, hatte uns erzählt, dass sie unseren Podcast gehört hat während einer Wurzelbehandlung. Und das hat mich erinnert an eine Situation, die ich mal hatte, als mir die Weisheitszähne, ich glaube irgendwie oben oder unten, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls waren die so, die waren noch quasi so im Gaumen, die kamen nie raus. Und haben dann aber irgendwie so geschoben und die Zähne vorne zusammengedrückt. Und deswegen hat der Zahnarzt gesagt, die nehmen wir jetzt mal raus. Und das sollte eben nicht in Vollnarkose passieren, was ich ja eigentlich schon bei einer Zahnreinigung immer vorschlage, dass ich doch bitte eine Vollnarkose haben möchte, weil ich so schlimme Angst habe.
Oh.
Sondern mit örtlicher Betäubung. Und er meinte dann so, ich soll mir also Kopfhörer mitnehmen und Musik, damit ich ganz laut meine Lieblingsmusik hören kann auf den Kopfhörern, weil man dann diese Bohrergeräusche und diese Operationsgeräusche nicht so laut hört. Weil ich finde das alles ganz fürchterlich beim Zahnarzt. Das ist meine Phobie. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich kann kein Blut sehen. Wenn ich dann das Blut schmecke im Mund während der Behandlung, dann stelle ich mir schon vor, wie es aussieht und dann wird mir schon direkt schlecht. Also es ist wirklich für mich eine absolute Stresssituation. Also habe ich das gemacht mit der Musik und ich habe halt meine ganz normale Spotify-Playlist halt laufen lassen. Und ich bin ja so ein Black Music R&B-Mädchen. Und ich habe dann da so verschiedene Songs drauf, alle mal so, weißt du, so meine Lieblingssongs immer mal so abgespeichert in meiner Playlist. Und die ganze Zeit lief halt irgendwie schon so R&B und Black Music und plötzlich kam ein Song und ganz ehrlich, Ariana, mir ist vorher nie bewusst geworden,
was
der da eigentlich singt.
Kannst du mal ganz kurz nur einen Auszug geben, was ist so auf deiner Playlist drauf? So DMX, Usher, Snoop Dogg, Dr. Dre,
genau,
so in die
so in diese Richtung.
Nein, wirklich?
Ja, ja, immer schon.
Judith!
Ja, ja. Ja, und es war...
Ich dachte, du hörst Debussy und Mendelssohn.
Ich höre ja ab sofort jetzt nur noch weibliche Komponistinnen, um das zu unterstützen aus feministischer Sicht seit unserer Podcast-Folge darüber und meinem Auftritt mit der Raffaela Gromis. Nein, aber ich bin immer schon, also früher als ich jung war zum Beispiel, als ich so 16 war, da haben die alle Techno gehört, alle. Und elektronische Musik, das war so die Rave-Zeit, die aufkam, mit noch Love Parade und so, das war ja so, ich bin ja 76 geboren, also es war dann so die Anfang der 90er. Und ich habe aber immer schon damals schon Hip-Hop und R&B gehört, also lange bevor das überhaupt auch eine Stilrichtung wurde, die deutsche Künstler irgendwie auch in die Charts gebracht hat, ne? Aber egal. Jedenfalls, ich hatte diese Playlist und ich weiß nicht mehr, welcher Song es war. Ich habe jetzt gerade noch geguckt, weil ich es dir noch erzählen wollte. Aber ich habe ihn rausgelöscht danach, weil es diese Zeile und der, weißt du, der Zahnarzt ist ja ganz nah, wenn der an dir rumoperiert.
Ach, der hat gehört, was du hörst.
Der hat gehört, was ich höre über die Kopfhörer, weil es halt natürlich laut war und er war ja so direkt neben mir am Frickeln. Und dann sang die ganze Zeit irgendwer, vielleicht weiß ein Bestie, welcher Song das war, irgendwie nur I wanna fuck you till you sleep. Das war und wirklich, das war nicht nur ein Satz in dem Lied, das ganze Lied bestand nur aus diesem Satz. 3 Minuten lang wurde das wiederholt, immer lauter in allen Variationen. Und dieser Zahnarzt, auch so ein ja, so ein Typ so in meinem Alter, auch ein ganz attraktiver Mann, wie ich finde, der guckte dann so ganz irritiert immer, weißt du, du bist ja so ganz nah aneinander und das, ich konnte ja auch nichts machen, ich konnte auch nicht auf Pause drücken oder auf Stopp, ich konnte es auch nicht erklären, es lief einfach 3,5 Minuten.
Hattet ihr Augenkontakt,
ja, während
die ganze Zeit
einmal
gesungen
kurz.
Wurde, fuck me, fuck
er guckte mich so
an
und ich habe dann irgendwie so entschuldigend irgendwie geguckt, aber ich meine, der war währenddessen irgendwie in meinem Mund dazu gange. Es war mir so unangenehm und ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal so ergangen ist oder einem Bestie von uns.
Nee, das ist mir noch nicht passiert,
Judith. Dass einem so plötzlich bewusst wird, was man da eigentlich hört. Also was das für ein Text ist, das war mir irgendwie nicht bewusst. Es war, oh Mann, ey. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich zu dem gehe und irgendwas ist, weißt du, Kontrolle oder so, ich habe immer das Gefühl, dass der daran denken muss, wenn der mich sieht.
Bist du noch bei dem?
Was? Ja,
bist du noch
ich bin
bei dem?
Noch bei
oh Gott,
dem.
Ist das witzig. Also euch verbindet auf jeden Fall, denke ich, was ganz Besonderes. Und ich fände, wir haben ja heute schon über Pavlovschen Hund gesprochen. Ich fände es so toll, wenn du ihn konditioniert hättest, dass entweder, wenn er jetzt so Zahnwurzelbehandlungen macht oder wenn er Musik hört oder wenn er eine Frau in die Augen guckt, dass er immer wieder an diesen Moment denken muss. So stelle ich es mir zumindest vor.
Ja, ich weiß nicht, was er denkt. Ich glaube, weißt du, vielleicht frage ich ihn irgendwann mal. Oder vielleicht hört er jetzt auch eine der Zahnarzthelferinnen oder er selber diesen Podcast. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, sagt er, also irgendwie darüber wollte ich auch schon die ganze Zeit mit Ihnen sprechen. Ja. Wollten Sie mich anbaggern mit diesem Song, oder? Was war die Intention?
You until you sleep.
Nein, es liegt mir fern, Entschuldigung. Ja, also ich hab wirklich jetzt zwei Interessen. Einmal von den Besties zu erfahren, welcher Song das gewesen sein könnte. Ich meine
mit
Recherche.
Mit Fuck You Until You Sleep hast du nichts gefunden?
Ja, irgendwie so, das war, es war auf jeden Fall mit, dass man also in den Schlaf gebumst wird quasi. Das war Inhalt dieses Satzes. Ob der jetzt genau so war, weiß ich nicht. Aber das Wort Fuck und Sleep ist auf jeden Fall gefallen. Und es war in Dauerschleife. Ich konnte mit ChatGPT jetzt gerade nicht mehr rausfinden, was es für ein Song war. Ich habe ihn gelöscht von meiner Playlist, offenbar danach.
Ich könnte dir A$AP Rocky vorschlagen mit Fuck Home, Fuck Sleep, Come Clean.
Nee, es hat auf jeden
aber
Fall, nee.
Nee, okay.
Wir müssen das nochmal eruieren. Ich bitte um Vorschläge unserer Besties. Vielleicht hat das jemand
ja,
auch auf seiner Playlist.
Gerne.
Und ich würde eigentlich auch gerne, also lieber, ich sag jetzt nicht seinen Namen, lieber
hier,
Herr Dr. Zahnarzt, wenn Sie das hier hören, wir würden uns über eine Nachricht freuen, weil ich, oh, eigentlich möchte ich gerne wissen, was Sie gedacht haben als in dieser Situation.
Einen letzten Vorschlag hätte ich noch und zwar Fuck You Back to Sleep von Chris Brown, wo er singt I Fuck You Back to Sleep,
ja,
Girl, Rock You Back.
Genau.
Wirklich?
Ich glaube, das war's, ja. Ich höre es mir nochmal an, aber ich glaube, das war's. Weil Chris Brown ist auf jeden Fall jemand, der auf meiner Playlist sein könnte.
Das passt, ne? Das höre ich mir auch gleich an.
Ja,
das
wir
Lied
hören uns
heißt,
das jetzt gleich alle an und stellen uns vor, wir liegen während der Wurzelbehandlung bei einem gut aussehenden Zahnarzt, der ungefähr 5 Zentimeter von den Kopfhörern entfernt ist und alles, jedes Wort 3,5 Minuten lang hört.
Freue ich mich gleich drauf. Da werde ich auch gleich mal eine kleine Listening-Session einlegen. Ja, ich wollte dir ja heute eigentlich von meinem tollen Termin erzählen und zwar alle, die mich schon seit einiger Zeit verfolgen, wissen, dass ich eine ausgewachsene Emetophobie habe, also eine massive Phobie vorm Erbrechen. Und neulich hat ein Bekannter von mir gesagt, ah ja, das habe ich auch, wenn die Kinder sich übergeben, ich kann das wegmachen, aber danach ist alles vorbei. Da habe ich gesagt, nee, dann, du hast keine Phobie. Ich glaube, du hast das nicht verstanden. Ich bin zum Beispiel früher, konnte ich nicht Rolltreppe fahren, weil in meinem Kopf die Vorstellung war, dass wenn ich Rolltreppe fahre und ich fahre zum Beispiel nach unten, dass ganz weit oben jemand steht, der sich übergeben muss und dann kommt alles auf mich drauf. Oder wenn in der Bahn jemand hustet, musste ich sofort aussteigen, aus Angst, dass die Person sich gleich übergeben muss, statt nur zu husten.
Ach du Schande,
und jetzt, wo
das
ich ein
ist ja
Kind habe.
Beeinträchtigend.
Genau.
Aha.
Sehr beeinträchtigend und also Flugzeug war auch immer ganz schlimm, weil mir selber zwar nicht schlecht geworden ist, aber sehr oft Menschen, die links oder rechts von mir saßen. Und mittlerweile ist leider das Level eskaliert, weil wir ein Kind haben, was jetzt schon ein paar Mal so nächtliche Magen-Darm-Anfälle hat und sich übergeben hat. Und das Kind kann mittlerweile nicht mehr auf meiner Seite schlafen. Ich schaffe das nicht mehr, weil bei jedem kleinen Hüsteln und sich nachts bewegen, werde ich sofort wach und kriege eine Panikattacke. Und mein Freund musste jetzt schon 2 Reisen absagen deswegen, weil ich nicht mehr mit dem Kind nachts alleine sein kann, was wahnsinnig einschränkend ist.
Ach du Schande.
Und deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt, ich habe immer gedacht, irgendwie kriege ich das dann schon hin, aber ich kriege es nicht hin und ich muss jetzt ganz, ganz dringend eine Therapie machen, um das irgendwie loszuwerden. Ich habe in der Therapie schon mal aufgedröselt, woher das kommt. Das würde ich auch jedem raten, der eine Phobie hat. Man kriegt das nämlich ganz gut auseinander. Wenn die Phobie sich erst im Laufe des Lebens so entwickelt hat, hat sich eine ganz große Angst vor etwas meistens auf etwas anderes draufgesetzt, weil Erbrechen ist jetzt natürlich nicht schön, aber es ist jetzt eigentlich auch nichts, wo man eine Panikattacke kriegen muss. Das heißt, es ist immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass sich eine ganz große Anspannung und eine Angst, die man in einer anderen Situation hatte, so ein Ventil gesucht hat und sich dann quasi auf etwas draufsetzt, was dann so ganz extreme Ausschläge zeigt. Genau, und dann habe ich lange gesucht, alle wissen, es ist schwer, einen Therapieplatz zu bekommen, und hatte einen Kennenlerntermin, hätte ich jetzt am Montag gehabt, mit einer Therapeutin. Und die wohnt nur ein paar Straßen von mir entfernt. Und dann schrieb sie mir am Abend vorher noch, ob der Termin am nächsten Tag steht. Sie würde mir dann rechtzeitig den Zoom-Link zuschicken. Und dann habe ich sie gefragt, welchen Link? Weil ich dachte natürlich, ich laufe die 2 Minuten rüber zu ihr. Und dann hat sie geschrieben, ach nee, das hatte ich das gar nicht erwähnt. Ich arbeite momentan nur online. Und ich finde das so bescheuert, vor allem wenn man nur ein paar Fußminuten entfernt wohnt und die Person da ihre Praxis hat, dann nicht vor Ort quasi da zu sitzen. Und ich brauche das, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich muss immer, vor allem bei sowas, und wenn die Hürde jetzt auch nicht so groß ist, möchte ich der Person gegenüber sitzen. Sonst irgendwie mit diesem Online-Ding, dann kann ich mir gleich so ein YouTube-Tutorial reinziehen, habe ich das
Gefühl.
Oder
mit ChatGPT sprechen, da haben wir ja auch drüber geredet. Das kann ja auch mittlerweile schon Therapie.
Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, genau. Das hat auch ganz gut geholfen, um das zu verstehen. Aber ich glaube, um das richtig loszuwerden, muss man da ganz intensiv mit jemandem dran arbeiten. Und ja, also jemand, der jetzt 2 Straßen entfernt wohnt, mich dann irgendwie jeden Montag mit der Person bei Zoom einzuloggen, das war dann irgendwie nicht so der richtige Weg. Und jetzt musste ich nochmal eine neue Suche starten und kann leider nicht von meinem Termin berichten. Aber ich bin dran.
Ja, wie? Und sie hat dann nicht gesagt, als sie hörte, du wohnst 2 Straßen weiter, ja, dann kommen sie vorbei?
Nee, sie hat gesagt...
Also sie war nicht flexibel. Oder hat sie vielleicht keine Praxis?
Doch,
dass das der Grund ist?
Hat sie. Aber sie hat gesagt, nee, im Moment arbeitet sie nur online. Da möchte ich mir gar kein Urteil erlauben. Wer weiß, was dafür der Grund ist. Ne? Vielleicht hat sie ja wie der Grinch vor kurzem zotteliges grünes Fell im Gesicht entwickelt und traut sich jetzt... Nee, das würde ich ja bei Zoom auch sehen.
Dann hat sie auch eine Phobie, weißt du, vor irgendwelchen Bakterien oder Viren, vor Menschen, die ihr gegenüber sitzen. Ja, mein Gott.
Ich weiß nicht, ob sie dann die beste Therapeutin wäre, aber ja, irgendwas ist da auf jeden Fall.
Also Ariana, wenn alle Stricke reißen, kann ich dir immer anbieten.
Hilfst du mir?
Ja, ich glaube, ich weiß noch jemand Besseren.
Ja.
Du machst dann einen quasi, wie nennt man das dann? Eine Kur. Du machst eine Kur bei meinem Vater.
Oh Gott, wie sieht das aus?
Ja,
ich
nee, du bist
Böses.
Einfach nur eine Woche da mit ihm zusammen.
Und er kotzt mich die ganze Zeit an,
nee,
oder?
Aber also der ist ja so pragmatisch und so auf den Punkt. Ich habe schon wirklich erlebt, dass der bei einigen Freundinnen von mir, die so irgendwie Probleme mit etwas hatten, dass irgendwie hat er das geschafft. Also der macht dann kein Therapiegespräch, der ist einfach so, wie er ist, und dann sagt er so ein paar Sachen so in ein paar Tagen, und irgendwie wirkt das dann. Also ich hatte mal eine Freundin, die hatte Flugangst und wollte deswegen nicht damals zu meiner Hochzeit kommen, weil sie sagte, sie kann nicht in dieses Flugzeug einsteigen. Und mein Vater ist dann halt so, der sitzt dann da am Tisch und dann sagt er, wieso hast du denn Angst vorm Fliegen? Und dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, und das könnte ja auch abstürzen und so und ne. Und dann hat er aber nicht gesagt, sowas wie, aber die Statistiken sagen doch, dass das ein sicheres Verkehrsmittel. Sondern der sagt dann irgendwie sowas wie, ja, also im Zweiten Weltkrieg, da haben sie geschossen mit Flachs auf Flugzeuge. Da sind die dann abgestürzt. Aber jetzt sehe ich da keinen Grund. Schießt doch keiner mit Flachs auf Flugzeuge. Also, und dann denkst du dir so, Papa, es ist nicht hilfreich, was du jetzt sagst. Weißt du so? Ich mit meiner sensiblen Beziehung zu meiner Bestie. Du, aber ich gab dann irgendwie noch 1-2 Gespräche zwischen den beiden, und am Ende ist sie in dieses Flugzeug gestiegen. Ich weiß nicht, es scheint irgendwas
Toll.
Zu bewirken.
Also
deswegen, also wenn alle, wirklich nur wenn alle Stricke reißen. Ja?
Ich würde auch tatsächlich nur, wenn alle Stricke reißen, das annehmen.
So als letzte Möglichkeit würde ich das nochmal ausprobieren.
Als letzte würde ich es mir auch nochmal auf die Liste schreiben. Vorher würde ich nochmal 10, 20 andere Sachen ausprobieren, aber wenn das alles nicht hilft, dann würde ich da nochmal drauf
gerne auch.
Ja, aber also wenn er hat ja eine gute Quote. Wenn er eine Person behandelt hat und eine Person geheilt hat, würde ich sagen, 100%ige Erfolgsquote.
Genau.
Eigentlich kann der jetzt schon einen Podcast machen und anderen Leuten seine Dienste anbieten.
Das würde er nie tun wollen, aber es wäre auch wirklich, wir sprachen darüber schon mal, warum das keine gute Idee wäre. Du wolltest ihn ja sogar schon mal zu uns einladen, in unseren Podcast, habe ich auch gesagt, nee, das machen wir mal nicht. Das lassen
Wollte
wir
ich?
Mal lieber. Ja, der stand mit auf unserer Bestie-Vorschlagsliste für, wenn wir mal
Ach,
Gäste einladen.
Das hatte
einladen,
unsere Redaktion vorgeschlagen, ja.
Ah, okay.
Die hatten sich das gewünscht, weil man hört natürlich raus, dass dein Vater eine Ikone ist.
Ja, aber ich glaube, er möchte eine Privatikone bleiben.
Eine Privatikone? Das finde ich sehr gut. Er ist deine persönliche Privatikone. So, bevor ich mich jetzt mit der Wärmflasche wieder ins Bett lege, Judith, haben wir noch einen ganz tollen Podcast-Tipp. Und zwar, den wollen wir natürlich gerne an unsere Besties weitergeben, weil ich finde, dass man Empfehlungen von Freunden und Freundinnen, denen kommt man immer eher nach, als wenn man die so irgendwo anonym liest. Und zwar würden wir euch gerne den Podcast Berlin Sounds Inside empfehlen. Falls ihr mal Lust habt, die wichtigsten MusikerInnen Deutschlands so richtig im Deep Talk kennenzulernen, also nicht nur so oberflächlich, sondern da gibt es richtig tolle Gespräche. Es ist ein Podcast vom RBB. Die zweite Staffel startet ja jetzt im Dezember und die Berliner Musikjournalistin Anja Kaspari, ich glaube, alle die so, ich weiß nicht, ob auch außerhalb von Berlin, aber in Berlin ist es auf jeden Fall ja wirklich so eine Ikone. Die ist seit Jahrzehnten in Berlin unterwegs und lädt sich immer wieder einen Artist ein und generationsübergreifend. Das finde ich ganz spannend und ganz toll daran. Also von Herbert Grönemeyer über Nina Tschuba, Zartmann, Inga Humpe, Megalo, Haiti. Es geht durch alle Generationen durch, mit denen sie sich da zusammensetzt.
Ariana, du musst jetzt den Podcast, diese Folge alleine zu Ende beschließen, weil in diesem Moment, ich sehe es, es spiegelt sich in den Fenstern, das Postauto kommt gerade.
Oh.
Ja, und bringt jetzt,
Wände, ich spreche einfach weiter,
die dafür sorgen werden, dass es nicht mehr so hallt bei mir auf Rügen hier im Büro, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Genau jetzt in diesem Moment kommt das Equipment, was wir für diese Folge schon hätten gebrauchen
können. Dann
flitz
los.
Ich renne jetzt raus.
Flitz los, ich spreche weiter.
Du sagst alleine Tschüss und nehme das ab und bei der nächsten Folge wird der Sound fantastisch sein. Also, ich sag schon mal Tschüss.
Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Super, Judith verabschiedet sich nochmal. Ich finde, das ist ja wirklich, so wünscht man sich. Das ist wie Live-Fernsehen. Ich sitze jetzt hier alleine, gucke da im Hintergrund auf Judiths Büro, sehe in der Spiegelung, wie sie jetzt dem Postauto entgegenrennt. Also, dann erzähle ich das noch zu Ende, unseren Podcast-Tipp. Genau, also toller Mix von Künstlern und Künstlerinnen. Berlin Sounds Inside, ganz ehrlicher People-Podcast. So würde man das einkategorisieren, ein People-Podcast. Zweite Staffel auf Spotify und Apple ab 9. Dezember und auf YouTube ab 11. Dezember. Es gibt 10 Gäste in der zweiten Staffel. Jetzt sitzt sie auf einmal wieder da. Sind zu hören, wo kommst du denn
her? Da. Guck mal, hinter mir ist das
toll.
Paket.
Und sind es die Akustikwände?
Ja, es ist sehr groß. Es sind bestimmt Akustikwände, die ich jetzt zusammenschrauben werde. Und dann beim nächsten Podcast werden wir gucken,
gespannt.
Ob das
ich bin
was
auch
gebracht
schon fertig,
hat.
Judith. Ich habe das hier alles, ich habe das Schiff in den Hafen gefahren.
Finde ich
können,
super.
Du brauchst keine Überstunden einzureichen. Wir können jetzt Feierabend machen.
Super. Dann, wir freuen uns auf die Rückmeldung unserer Besties. Ne? Wir haben ja ein paar Fragen. Wobei, du hast schon aufgelöst, welcher Song es war.
Ich höre mir den jetzt an.
Ich bin gespannt auf die Reaktion der Besties, wenn sie sich denn angehört haben. Ich gucke mir der Grinch an, du guckst dir der kleine Lord an. Das muss drin sein in unserer Freundschaft. Und wir sprechen uns nächste Woche. Ich freue mich.
So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge, sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.